Die Radio Wissen. 100.
Ein Hartz-IV-Bezieher. Für uns heißt er Herr L. Herr L. stellt Fragen, die sich viele Hartz-IV-Bezieher stellen. Womit er sich beschäftigen soll. Was er mit der Zeit tun soll. Wie er sich überhaupt rechtfertigen soll. Vielleicht stellt Herr L. sich so viele Fragen, weil er Schauspieler ist und viel reflektiert und nachdenkt. Ja, deswegen sind es eigentlich auch noch ein paar mehr Fragen, die ihn da umtreiben. Unsere Autorin Dörte Fiedler hat Herrn L. und Frau K. getroffen und zeigt, wie die beiden versuchen, sich irgendwie mit ihrer Hartz-IV-Lage zu arrangieren.
Ich muss jetzt richtig überlegen, wo ich ansetze, weil ich könnte fast von Anfang an ansetzen, weil es so ein Weg dahin führt.
Woran lag das? Das lag daran, dass ich mir das Schwerste ausgesucht habe. Also was mich interessiert, das sind Dokumentarfilme.
Und meine Erwerbsgeschichte hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern ist eher, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, die ganze Zeit eine Suche danach, wo ist ein Platz in dieser Gesellschaft für mich?
Und habe viele Sachen gemacht, aber sobald du ein bisschen aus dem Rahmen springst, also es ist sehr schwer, da irgendwie was richtig hinzukriegen. Und irgendwann machst du auch das Falscheste, was du machen kannst. Das heißt, du drehst selbst die kleinen Filmchen und die bietest du dann an, aber die will da niemand. Das ist das Problem. Und da habe ich immer alles falsch angestellt im Endeffekt. Immer erstmal machen und dann mal gucken. Aber man muss erstmal gucken, dann bekommt man einen Auftrag und dann kann man machen. Und so kommt man zum Geld.
Ja, okay. Gut, Paragraph 9, Hilfsbedürftigkeit. Punkt 1, hilfsbedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält.
Ich selbst habe so ein ganz seltsames Verhältnis zu Geld. Ich ignoriere es, es bringt mich in Teufelsküche auch, mein ganzes Leben schon. Wenn es da ist, gebe ich es aus für viele, viele kleine sinnlose Sachen. Also nicht für eine Altersvorsorge, sondern eher für Essen und für Musik.
Dann hat sich natürlich das Konzept Arbeit als solches in den letzten 10 Jahren völlig, es ist immer so diese Prekarität, die da ist. Und die ist natürlich in dem Beruf, den ich ausgewählt habe, die gehört dazu, so wie bei Schauspieler und solche Berufe. Aber so ist das nun mal. Der Sinn ist insofern so ein bisschen kaugummiartig geworden. Und unsere Arbeit ist nicht mehr das, was sie war.
Also ich habe vor anderthalb Jahren habe ich meinen sozusagen gesicherten Beruf an einem Schauspielhaus, an einem Theater als Schauspieler aufgegeben. Ich habe relativ spät für einen Schauspieler angefangen mit der Ausbildung. Also ich war 24, habe dann mit 29 abgeschlossen, habe auch sofort ein Engagement gefunden. Ich habe das als etwas unglaublich Eingezwängtes mit einer wahnsinnigen Unterbezahlung und einer totalen Überforderung von allen Beteiligten erlebt. Also das war mein Arbeitsumfeld so.
Naja, also ich habe Journalistik studiert. Da ich nicht so schnell meinen Unterhalt verdienen konnte, habe ich dann im Tourismus gearbeitet. Und dort habe ich jahrelang sehr viel Geld verdient, bis dann 2006 so eine große Flaute kam und gar nichts. Und kamen nur noch ein paar Aufträge. Und 2008 war dann völlig nichts mehr.
Ich fühlte mich so wie in so einer Blase gefangen, die nichts mehr mit dem Leben, also mit einem Leben zu tun hat, was außerhalb von diesen festgesetzten Arbeitszeiten von 10 bis 14 und 18 bis 22 Uhr so zulässt. Und ich merkte, dass ich selbst nur noch am Rande meiner selbst war, überhaupt gar nicht mehr wusste, was ich will, wie ich es will, was mir Spaß macht, warum ich das mache, für wen ich das mache. Und das in einem Kulturbetrieb, der ja eigentlich dazu ausgelegt ist und auch gerade im Schauspiel ja die Seele des Menschen in irgendeiner Weise zu umschreiben oder irgendetwas auch über eine Gesellschaft oder über das Ich zu erzählen letztendlich.
Das ist ein Glück, dass wir das hier in Deutschland haben, wirklich ein Glück und ein Luxus. Also wenn du andere Länder nimmst, wie die damit umgehen. Andererseits ist es, was mit dieser Arbeitslosigkeit hier in Deutschland passiert, also diese Zweischneidigkeit, dieses, oh Gott, sag bloß nicht, dass du arbeitslos bist. Das ist einerseits großartig, du wirst gerettet, aber du wirst auch gebrandmarkt.
Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts. Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsenergie, ohne die auf die Heizung und Erzeugung von warmem Wasser entfallenden Anteile sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört im vertretbaren Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.
Und ich war einfach echt sehr, sehr verloren in dieser Arbeitswelt, dachte aber immer noch mit so einer Idee, ja gut, das Versprechen auf später, also dieses süße Versprechen auf den Erfolg, den persönlichen Erfolg oder den finanziellen Erfolg. Das heißt, noch so eine Idee, du hast eine Ausbildung, danach gehst du ins Berufsleben und dann arbeitest du dich von unten nach oben. So, also habe mir das so angezogen und bin dem so gefolgt und habe mich gezwungen. Aber es funktionierte nicht.
Es hat mit mir nichts zu tun als solches, sondern ich war verheiratet und ich musste mich scheiden lassen. Und mein Mann, der war arbeitslos, er ist Musiker, ein Künstler auch, und ich musste mich dann auch mit ihm arbeitslos melden. Ich war ja kein richtiger Hartz IV, war nur das Anhängsel meines Mannes. Und dementsprechend habe ich es ja gar nicht empfunden, sondern ich habe ihm geholfen, ja. Aber ab diesem Zeitpunkt war ich so wie verfangen. Und danach, sobald meine Situation dann mit der Krise tatsächlich nach unten gegangen ist, war ich komplett, also, dann bin ich im Endeffekt in diesem Netz reingerutscht.
In dem Moment, wenn du nichts mehr hast als Schauspieler, deine gesamte Identität löst sich auf. Es gibt das Publikum in dem Sinne nicht mehr. Du bist dann nicht mehr, wenn du nicht auftrittst, dann kannst du sagen, ja, ich bin freier Schauspieler. Also es bricht so alles weg. Womit beschäftigst du dich? Machst du Stimmübungen oder es wird dir in der Ausbildung nicht gelehrt? Was tut man mit der Zeit, wo man nichts tut? Also wie steht man da? Also wie rechtfertigt man sich?
Also zum Beispiel, jetzt habe ich kurz meine Mutter besucht und ich hatte so Zahnschwierigkeiten. Es war in so einem kleinen Dorf. Ich bin dann zum Zahnarzt gewesen und sie war völlig zerstört und sie sagte zu mir, sag mal, ich hoffe, es steht nicht auf der Krankenkassekarte, dass du arbeitslos bist. Sonst wird das jeder im Dorf erfahren. Ich sag's nicht mehr.
Ja, was machst du denn? Was machst du?
Ich hab's früher gesagt.
Ich geh dem immer extrem gut aus dem Weg.
Auf einer Party ein, zwei Mal.
Weil mich das ehrlich gesagt und so das Reden über solche Sachen auch unglaublich erschöpft.
Und die Leute nehmen mich dann irgendwann mal nicht mehr ernst.
Ja, weil ich...
Ich bin dann nichts mehr.
In dem Sinne gesellschaftlich jetzt im Moment nichts vorzuweisen habe.
Ich bin dann, komm dann automatisch auch, ach, die schafft es nicht.
Ich gehöre noch zu einer Klasse eines Bürgertums oder so, auch wenn man das jetzt nicht aussprechen würde. Aber eigentlich von dem Geld her bin ich Penner.
Und das ist wiederum diese Angst, diese ständige Angst. Jeder hat Angst, nach unten zu gehen. Und ich bin die Verkörperung dieses Niedergangs.
Im vollen Safte meines Lebens, so mit Ende 30, man ist sozusagen im besten Alter, ist bei mir so ein tiefer Einschnitt, dass nichts mehr funktioniert.
Ja, es ist keine Ausnahme, es ist kein Ding, aber es stigmatisiert dich einfach.
Darf ich? Paragraph 31, Pflichtverletzung. 1. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese ersetzenden Verwaltungsakt nach Paragraph 15 Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen.
Das ist so wie, das ist ein psychologisches Ding. Wenn du auch vor dem Sacharbeiter sitzt, das ist grauenvoll, einfach grauenvoll. Du bist ein Nichts. Erstmal wusste ich gar nicht, was das ist, ein 1-Euro-Job, was das genau bedeutet. Und für mich war irgendwie dann auf einmal, ob ich nochmal in der Hierarchie noch runterrücke. Also wirklich bei den Leuten, die hoffnungsloser als hoffnungsloser sind.
Als dann mein Arbeitslosengeld 1 auslief und dann habe ich angefangen, Musik zu machen wieder, dann ging das so. Ich konnte arbeiten und habe immer so da gejobbt und da gejobbt, mal Anstreicherjobs, Musik auflegen, da mal ein bisschen was von einem Konzert. Sehr wenig, aber so habe ich da so durchgeschlängelt.
Das Erste, was sie zu mir gesagt hat, sie hat gesagt, okay, Sie sind erstmal eine Frau. Das ist scheiße. Also scheiße hat sie nicht gesagt, aber das ist sehr schwer. Dann, Sie sind 45, Sie sind alt. Sie haben überhaupt keine Chance. Weil Sie haben jetzt das Glück, wir werden miteinander arbeiten. Und früher hatten Sie einen Sachbearbeiter, mit dem Sie alle halbe Jahre gesprochen haben. Jetzt sprechen wir einen Monat gemeinsam zusammen. Wir werden das Problem lösen. Ich bin gespannt.
Schallplatten habe ich verkauft. Ich habe unter anderem in Russland meine Schallplatte gekauft. 1995 war das, von Pink Floyd. Und habe die auf eBay versucht zu verkaufen und kriegte daraufhin von der Gruppe Pink Floyd eine Klage an den Hals, weil diese Schallplatte nicht offiziell autorisiert war, was aber in so einem Dunkel, in so einer Grauzone passiert ist. Und dann kam eine Klage. Es waren nur 600 ein paar zerquetschte Euros. Da läpperte sich dann noch so Gerichtskosten und so weiter dazu. Das hat mich total aus der Bahn geworfen, plus, glaube ich, eine Nachzahlung von irgendwas noch. Das hat mir dann das Genick gebrochen.
Ich habe sie nochmal gefragt. Und so hat sie gesagt, ich bin auch eine Frau, wissen Sie, ich weiß, was Sie fühlen. Und ich so, mein Gott, ich wollte ihr sagen, aber Sie haben eine Arbeit, deswegen können Sie gar nicht wissen, was ich fühle. Sie wissen gar nicht, was es heißt, ständig eher vor Ihnen eine komische Komödie zu spielen, weil es ist nun mal eine Komödie der Nichtarbeit, ja. Und dieses ständig da rumbetteln, also das nagt an einem.
Mein gesamtes, also all das, was ich in meinem Leben lang an Geld ausgegeben habe, was ich nicht hatte, sozusagen, das hat sich mal in einem Jahr so zusammengewurstelt und ist mir dann aber so richtig so punktgenau auf den Kopf gefallen. Und dann dachte ich so, Schluss, jetzt muss ich einen Cut machen. Ich wollte mir beweisen, dass ich ohne Hartz IV leben kann. Und auch wenn ich so ein komisch, seltsames Leben lebe, aber sagen, ich kann das Geld für mich verdienen.
Ich habe das so ein halbes Jahr ausgehalten. Ach so, und dann bekommst du auch Kurse. Da kommt dann so einer. Sie können während diesen 1-Euro-Job auch eine Ausbildung machen. Wir haben ganz tolle Ausbildungssachen. Zum Beispiel, wie man einen Gabelstaplerschein machen kann. So, ja, so eine Ausbildung.
Okay. Paragraph 10 Zumutbarkeit. Einer erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass erstens sie zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist.
10 Zumutbarkeit. 1. Einer erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar.
Paragraph 10 Absatz 2. Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil erstens sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit entspricht, für die die erwerbsfähige, leistungsberechtigte Person ausgebildet ist oder die früher ausgeübt wurde.
Und ich weiß noch, dass ich auf so einem Warteflur saß und mitbekommen habe, meine Güte, du kannst dich jetzt hier erdrücken lassen vor der schwarzen Zukunft, weil ich auch nicht wusste, also ich war wirklich verängstigt. Aber in dem Moment dachte ich ganz kurz mal, stopp mal, wo bist du denn hier eigentlich? Was ist denn das hier eigentlich alles? Wie sieht denn das hier aus? Also was ist es mal jetzt so hinter der Angst?
Und ich hatte dann eine längere Zeit, nachdem ich Miete, Strom, Gas, Telefon bezahlt habe, habe ich dann nur noch 100 Euro im Monat zur Verfügung gehabt. Mit 100 Euro im Monat, das heißt, du hast 25 Euro in der Woche, um zu leben. Das ist schon wenig, sehr wenig. Du kannst auch keinen Ticket kaufen, du gehst nicht ins Kino, du gehst nicht aus, du gehst nirgendwo hin, du feierst auch keinen Geburtstag mehr. Das geht nicht. Und wie gesagt, um auszugehen, brauchst du Geld. Und ich möchte mich nicht unbedingt einladen lassen.
Und da, irgendwas muss da, glaube ich, das war an diesem Tag, ist irgendwas bei mir passiert. So, wo ich plötzlich gemerkt habe, es gibt eine Möglichkeit, alles anders zu denken tatsächlich. Und darum geht's. Darum geht's ja grundsätzlich in so vielen Dingen. Wie denke ich die Sachen? Wie benutze ich die Sachen? Wie benutze ich sie für mich?
Also ich renne dreimal die Woche, also das Billigste vom Billigsten. Ich mache kein Yoga, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern einfach losrennen, auch mit komplett kaputte Turnschuhe, egal, ich renne los und fertig ist. Ich habe kein Geld, deswegen ist mein Essen relativ gesund, also das ist schon mal das sehr Positive daran. Das heißt, man isst meistens nur Reis und Gemüse, ein Kaffee und ein bisschen Schokolade und das war's. Also ich kann mir keinen Kuchen leisten und das ist auch gut so.
Also ich gehe nicht mehr hin, weil ich so in der Gesellschaft gestrandet bin oder so. Also weil ich sozusagen ja wirklich arbeitslos geworden bin und aus eigener Kraft nicht mehr vorankomme, so, sondern ich gehe jetzt hin, um das Geld zu bekommen, dass ich letztendlich, es klingt so ein bisschen pathetisch, aber was wirklich für die Gesellschaft machen kann, indem sie mir die Möglichkeit gibt, erstmal durchzuatmen, zu mir zu kommen und ich mich selbst aber auch schon als sehr sozialer Mensch empfinde und als jemand, der Menschen in meiner Umgebung was zurückgibt, was jetzt aber nicht mehr auf diesem Arbeitskraftding so basiert.
Aber was ist die Realität? Ist die Realität nur Geld verdienen? Ist sie nun mal nicht.
Ich bin das erste Mal in diese Behörde gegangen, nicht mit gesenktem Kopf, nicht als Verlierer, nicht beschämt.
Ja, also das heißt, ich habe mir schon so eine kleine Insel, um mich selbst zu schützen, aufgebaut und die ist gar nicht so schlecht, meine Insel.
Wie bin ich ein volles Mitglied einer Gesellschaft? Dieses volle Mitglied einer Gesellschaft, habe ich so den Eindruck, ist jemand, der genügend Geld verdient. Punkt. Und das ist eine Sache, die für mich nie gestimmt hat und die für mich nie stimmen wird.
Weil was heißt das arbeitslos? Das heißt, ihr arbeitet nicht. Nein, ich bin nicht arbeitslos, ich bin geldlos, ich bin arm. Das bin ich, aber nicht arbeitslos, ich arbeite jeden Tag.
Weil ich weiß, also Geld verdienen ist keine Herzensbildung, keine Seelenbildung, ist kein Leben, ist nichts.
Ich weiß nur nicht, kann man wirklich einen Menschen nach vorne bringen, wenn man ihn so auf dünn und dünn hält? Das glaube ich nicht.
Dörte Fiedler war das, darüber wie Frau K. und Herr L. mehr oder weniger klarkommen mit Hartz IV.
D-Radio Wissen 100.